Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo Jens, guten Tag.
Ja, moin moin, grüß Gott. Wir machen weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben.
Genau, wir machen weiter bei den Aminosäuren und Proteinen. Und für diejenigen, die vorige Woche dabei waren und für die, die auch nicht dabei waren, ich habe eine Aussage oder ein Fakt ist mir da noch so im Ohr geblieben vom Jens. Und zwar, der Jens sagte, als wir uns um den Auf- und Abbau der Aminosäuren beschäftigt haben, sagte der Jens, dass so ungefähr 4 bis 7 Aminosäuren pro Sekunde gebaut werden im Körper. Und ich habe mir einfach mal die Mühe gemacht und das ausgerechnet. Und das sind bis zu 420 Aminosäuren pro Minute, bis zu 25.200 pro Stunde und bis zu 604.800 Aminosäuren pro Tag. Also so eine ungeheure Anzahl produziert unser Körper immer im ständigen Auf- und Abbau, um die Homöostase im Körper einfach aufrechtzuerhalten. Und das ist schon wirklich eine Wahnsinnsleistung, die der Körper jeden Tag erbringen muss. Und da wollen wir jetzt weiter einsteigen. Wir haben vorige Woche die Basics gelegt, die Basis gelegt für das Verständnis, das man haben muss für Aminosäuren und auch Proteine. Und heute gehen wir ein bisschen in die Tiefe. Wir werden ein bisschen spezieller und steigen heute mal ein. Es gibt so einen Begriff, Jens, der nennt sich Bilanzminimum oder auch Stickstoffbilanzminimum. Was ist eigentlich darunter zu verstehen?
Ja, man kann es vielleicht besser übersetzen. Das ist vielleicht der etwas bessere Begriff. Das ist das Eiweißminimum. Ja, also da geht es also darum, was ist die minimalste Menge an Proteinen, die wir aufnehmen müssen, die wir täglich über die Nahrung oder Supplemente oder was auch immer man da draußen so betreibt, aufnehmen muss, um eine bilanzierte Stickstoffbilanz zu haben. Was heißt das? Ja, Eiweiße werden im Abbau mit Stickstoff gemessen. Kommen wir gleich noch dazu, was das grundlegende Problem dabei ist. Und je nachdem, wie viel Stickstoff wir abbauen, das kann man dann zum Beispiel messen über den Urin. Wir bauen aber nicht nur über den Urin ab, sondern auch über Kot und Haut und Haare. Stickstoff ab und Stickstoff steht in Verbindung mit Eiweiß. Warum das nicht immer 100% so ist, das werden wir uns dann später noch genau angucken. Aber man ist einfach mal davon ausgegangen, dass das so ist. Und man hat einen Stickstoffanteil festgelegt, kommen wir gleich auch noch dazu, weil das, und dann gehen wir nachher natürlich in diese Diskussion, die haben wir ja gerade sehr, sehr aktuell, nämlich vegane Proteine versus tierische Proteine. Da müssen wir uns die Studienlage auch nochmal ein bisschen anschauen. Aber um bei der Frage zu bleiben, es geht also darum, wie viel wird auf der einen Seite abgebaut, entgiftet. Wir haben ja beim letzten Mal auch über Harnstoff gesprochen. Und wie viel muss dann äquivalent sozusagen immer wieder aufgebaut werden, dass sich das die Waage hält. Und logischerweise jemand, der 5-mal die Woche Bodybuilding betreibt, der hat natürlich einen viel, viel höheren Abbau und muss sein Eiweißlevel natürlich auch steigern, um das entsprechend auszugleichen, sonst würde er ja Muskulatur abbauen. Was allerdings nicht der Fall ist, ist, dass man jetzt alle 2 Stunden Eiweiß essen muss, um den Muskelabbau zu blockieren oder zu hemmen. Das ist ja so ein bisschen die Wahnvorstellung einiger Bodybuilder, denn Muskulatur ist sehr, sehr kostbar. Muskulatur, wie wir aufgebaut haben, ist evolutionär sehr kostbar und darf auch nicht sofort wieder abgebaut werden. Deswegen sehen wir auch bei manchen Erkrankungen, wenn man zum Beispiel mal eine Tumorerkrankung, da sehen wir ja nicht sofort den Abbau von Muskelmasse, sondern wir sehen erstmal den Abbau von anderen Energieträgern. Stichwort vor allen Dingen Glukoseabbau. Teilweise können die Fette auch zu Glukose umgebaut werden, aber nur indirekt. Vor allen Dingen der Glycerid-Rest kann umgewandelt werden in Glukose, aber das ist eher so ein Notprogramm. Aber wir bauen erstmal unsere Energiespeicher ab, bevor wir dann die Muskelmasse abbauen. Wenn es aber dann in die Muskelmasse geht, dann ist es natürlich sehr, sehr gefährlich, wenn wir Muskelmasse abbauen, weil Muskelmasse verlieren bedeutet ja, sich nicht mehr bewegen können. Und wenn man sich nicht mehr bewegen kann, dann bedeutet das, nicht mehr auf die Jagd gehen können. Und wenn man nicht mehr auf die Jagd geht, dann kann man eben auch keine Eiweißquellen mehr jagen und sammeln. Und naja, vor diesem Problem standen unsere Vorfahren. Wir haben das heute gelöst durch Supermärkte, durch Bringdienste vor die Tür etc. Wir müssen uns doch heute für nicht mehr bewegen. Aber wir müssen unsere Muskulatur so weit aufrechterhalten, dass wir auch noch mit 80, und das ist ja auch unser Ziel, Axel, dass wir mit 80, 85, 90 immer noch zumindest Golf spielen können und ein bisschen joggen können und ein bisschen spazieren gehen können, ne? Dass wir also selbst noch mobil sind und nicht auf andere Hilfe angewiesen sind. Und dafür muss man ein bisschen was tun. Dafür muss man eine Mindestmenge an Eiweiß jeden Tag aufnehmen. Die spannende Frage ist nur, wo ist diese Mindestmenge an Eiweiß, die wir aufnehmen? Und da streiten sich jetzt leider die Geister, denn je nachdem, welche Brille man aufsetzt, du kannst jetzt die Sportlerbrille aufsetzen und kommst zu ganz anderen Ergebnissen, als wenn du jetzt die Langlebigkeitsbrille aufsetzt. Also hier muss man sich in verschiedenen Wissenschaftsbereichen, die sich mit Proteinen und Eiweißen beschäftigen, muss man sich mal auseinandersetzen, um zu verstehen, warum werden hier unterschiedliche Angaben gemacht. Und dann in Bezug auf die offiziellen Empfehlungen, hatten wir ja in der ersten Episode auch gesagt, 0,8, das ist wirklich so ganz, ganz grob durch die Gesellschaft gezogen, hat aber mit der individuellen Situation praktisch nichts zu tun. Um deine Frage abschließend zu beantworten, man ist immer davon ausgegangen, das stimmt leider nicht 100%, da muss man ein bisschen in die Historie gehen, dass Proteine immer grundsätzlich 16% Stickstoff enthalten. Das kommt aus dem 19. Jahrhundert, kann man vielleicht gleich auch noch historisch noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Und 16% Protein Stickstoff, das sind ungefähr 22 Gramm Protein, die man aufnehmen müsste, um das Minimum abzudecken. Also 22 Gramm ist jetzt nicht besonders viel pro Tag, damit alle Körperfunktionen funktionieren können. Und dafür hat die Ernährungswissenschaft so ein paar Begriffe aufgebaut oder Systeme, wie auch immer man das bezeichnen will, wie zum Beispiel die biologische Wertigkeit. Ja, da müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Und das besagt, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, weil wir das nicht in der ersten Episode gesagt haben, wie viel Eiweiß aus Nahrungseiweiß kann A in Körperprotein umgewandelt werden? Aber, stellt sich noch eine zweite Frage, wie viel wird denn überhaupt aufgenommen? Ja, wir gehen jetzt einfach pauschal davon aus, wenn wir jetzt, ich sag mal, 30 Gramm Eiweiß essen, dass auch 30 Gramm nicht nur im Darm landen, sondern tatsächlich auch in den Blutgefäßen und damit in den Zellen landen. Und das stimmt eben auch nicht. Das heißt, das, was wir auf der Verpackung sehen, was wir im Supermarkt einkaufen oder an welcher Theke auch immer, ja, wenn wir dann sehen, 30 Gramm Eiweiß, dann heißt das nicht, dass wir diese 30 Gramm Eiweiß auch 100% aufnehmen. Das muss man immer dazu wissen, weil das verändert auch die Diskussion.
Jens, bevor wir auf die biologische Wertigkeit kommen, hatte ich eigentlich noch eine Frage, was bei einer negativen Eiweißbilanz passiert, aber du hast es schon im Prinzip angedeutet, und zwar Muskelabbau. Dann haben wir auch noch die Schwächung des Immunsystems, denn Proteine sind essentiell für die Produktion von Antikörpern und auch Immunzellen. Und verminderte Wundheilung, denn Proteine sind auch wichtig für die Reparatur von Geweben. Du hast es auch schon gesagt, Haarausfall, auch Hautprobleme. Und je nachdem, wenn wir natürlich eine negative Eiweißbilanz haben, gerade bei Sportlern oder auch sonst, Müdigkeit und Leistungsminderung. Du hast gesagt, 22 Gramm ist das absolute Minimum, um die Körperfunktionen aufrechtzuerhalten. Und wenn man das natürlich nicht hat, ist es natürlich klar, Leistungsminderung hast du auch schon angedeutet, ja, dann können wir halt nicht mehr jagen gehen. Und das ist natürlich dann nicht so gut. So, das nur als Ergänzung. Ja,
vielleicht unterm Strich, Axel, also wie du richtigerweise sagst, und das muss man vielleicht auch nochmal ganz explizit sagen, ja, also Eiweiße sind ubiquitär, die werden für alles gebraucht. Die werden, du hast gerade die ganze Aufzählung gemacht, eben nicht nur für die Muskulatur, für Bindegewebestrukturen, sondern eben sind essentiell für alle Systeme, für Hormone, für unser Hormonsystem, für das Nervensystem, für jede Körperzelle, fürs Immunsystem. Und klar, wenn ich Minimum unterschreite, denkt an das Gesetz des Minimums, ne? Stichwort Lithium-Episode, da nochmal reinhören, dann leiden auch bestimmte Systeme darunter. Nicht nur die Muskulatur, sondern vielleicht eben auch das Immunsystem, du hast die Antikörper erwähnt, ganz, ganz wichtig. Deswegen, das Unterschreiten ist Gift, genauso wie eben das Überschreiten, Gesetz des Maximums, auch Lithium-Episode nochmal anhören, kann eben auch dieses Thema oder kann den Körper so belasten, dass wir eben vielleicht mit der Entgiftung Probleme bekommen. Und vielleicht ein letzter Satz noch dazu. Auch die Entgiftung in der Leber braucht sehr viele Aminosäuren. Das heißt, wenn wir keine Aminosäuren produzieren können oder nicht ausreichen, können wir auch entsprechend nicht gut entgiften. Deshalb gibt es auch manche Infusionstherapeutika, die gerade bei Entgiftungen auch eingesetzt werden, die sehr stark aus Aminosäuren auch bestehen.
Danke dafür. Dann lass uns jetzt zur biologischen Wertigkeit kommen. Du hast es kurz eben angedeutet, wenn man in den Supermarkt geht und mal hinten auf die Verpackung draufschaut und schaut, wie viel Gramm Eiweiß sind denn jetzt in dem Joghurt oder in der Milch oder wo auch immer, in welchem Nahrungsmittel auch immer drin, heißt das nicht, dass dann, wenn da draufsteht 30 Gramm pro 100 Gramm, dass auch 30 Gramm, die aufgenommen werden, auch in unseren Zellen ankommt. So hast du es ja auch eben erklärt. Und dazu gibt es halt ein Maß, mit dem man halt das bestimmen kann. Und das ist die biologische Wertigkeit. Das ist halt die Wertigkeit, das ist ein Maß dafür, wie effizient ein Nahrungsprotein in körpereigene Proteine umgewandelt werden kann. Und da wollen wir jetzt mal reinschauen, denn da gibt es einen Referenzwert und der Referenzwert ist 100 und da hat man das Hühnerei genommen, das man mit einer biologischen Wertigkeit von 100 als Referenzwert versehen hat.
Genau, so wie man bei Blutzucker Glucose oder bei Zucker, Glucose als Referenzwert nimmt, ja, und dann eben bestimmte Mahlzeiten daran misst. So ist es eben bei Eiweißen eben die biologische Wertigkeit. Lernt jeder im Ernährungsstudium, was biologische Wertigkeit ist, also die Umwandlung sozusagen in körpereigenes Protein. Aber das hat natürlich einige Probleme, dieses System, weil Problem Nummer eins, hatten wir gerade schon erwähnt, ist, wird denn tatsächlich die Eiweißmenge auch im Darm aufgenommen? Fragezeichen. Problem eins. Problem zwei ist, dass es ein Proteinäquivalent gibt, das heißt eine Umrechnung, wie viel wird letztendlich umgewandelt von dem Eiweiß, was in diesem Lebens- oder Nahrungsmittel enthalten ist, in körpereigenes Protein. Und da hat man, und das ist historisch zu betrachten, hat man einfach einen Faktor gesetzt, der 6,25 heißt. Der entspricht nämlich dann diesen 16% Stickstoff, die wir vorhin erwähnt haben. Also wenn man 100 durch 16 teilt, kommt man auf 6,25. Und an diesen 6,25 hat man sozusagen alle Lebens- und Nahrungsmittel gemessen. Das nennen wir jetzt mal die 16%-Methode. Und diese 16%-Methode, die hat sich entwickelt durch zwei Chemiker. Der eine Chemiker war ein Holländer und der andere war ein, ich glaube, Norweger. Und dieser Chemiker, der Holländer, der hieß Gerardus Johannes Mulder. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Und die beiden, der andere hieß der Kjeldahl. Und die waren sozusagen die Pioniere der Proteinchemie. Jetzt haben die nicht zur gleichen Zeit gelebt. Der eine hat angefangen, der Holländer 1838 und hat sich eben damit beschäftigt, wie viel Stickstoff befindet sich eigentlich in Eiweißquellen. Hat dann sehr viel rumexperimentiert und ist dann darauf gekommen, dass die atomare Masse, also die atomare Zusammensetzung von tierischen Proteinen bei 16% liegt. Und das hat er einfach auf pflanzliche Proteine übertragen und hat gesagt, okay, für alle gleich. Ne? Und der Herr Kjeldahl, der hat das 1883 mit anderen Methoden, also 50 Jahre später sozusagen, nochmal alles verifiziert und kam zu dem Ergebnis, ja, der Herr Mölder hatte recht, es sind überall 16% enthalten. So, und da sind wir dann auch mitten in der Diskussion, ob dann äquivalent pflanzliche Proteine genauso zu betrachten sind wie tierische Proteine. Man hat dann im Prinzip bis heute, das ist nie revidiert worden, bis heute hat man daraus fälschlicherweise abgeleitet, dass alle Proteine, egal ob in Pflanzen, ob in tierischen Produkten, immer 16% Proteine enthalten und damit umgerechnet auf diesen Faktor von 6,25 gekommen ist. Obwohl der Holländer vor 200 Jahren, also ziemlich genau 200 Jahre ist es her, schon damals darauf hingewiesen hat, dass die Stickstoffgehalte von pflanzlichen Proteinen schwanken. Das hat man aber komplett ignoriert, hat gesagt, das ist uns zu kompliziert, wir nehmen einfach 16% und gehen sozusagen mit der Gießkanne über alles drüber hinweg. Allerdings schwanken tierische Proteine im Stickstoffgehalt zwischen 14-24%. Das ist also schon eine ziemliche Bandbreite. Und da kann man schon daraus erkennen, dass wir hier so im Bereich von Pi mal Daumen sind. Also immer dann, wenn wir uns, was weiß ich, ein Lupinenmehl oder ein Mandelmehl, oder die werden ja jetzt gerade sehr stark gehypt, diese pflanzlichen Proteine, die man dann auch als Pülverchen in den Reformhäusern und so weiter bekommt, steht da dann eben XY Gramm Eiweiß drin. Vorsicht, Frage Nummer 1, wie viel wird tatsächlich aufgenommen? Frage Nummer 2, wie hoch ist der Nicht-Eiweiß-Stickstoffanteil? Das ist das Entscheidende bei diesen pflanzlichen Eiweißen, denn du hast zum Teil eine sehr hohe Menge an Nicht-Protein-Stickstoff. Ja, was bedeutet das? Das heißt, es sind in Pflanzen Inhaltsstoffe, die, wenn man sie verbrennt, auch Stickstoff dabei rauskommt, die aber keine Eiweißquelle sind. So, das heißt, bei Pflanzen schüttet man sozusagen alles zusammen, also Nicht-Eiweißquellen und Eiweißquellen, und sagt dann 1 plus 1, ne, das ergibt dann 2, und so viel Eiweiß ist eben auch enthalten. Falsch. Fehler, großer Fehler. Was leiten wir davon ab? Wir leiten davon ab, dass pflanzliche Eiweißquellen in ihrem Proteingehalt deutlich überschätzt sind und nicht eben entsprechend in Körpereiweiß umgesetzt werden. Also wenn ich jetzt 5 Gramm Mandeleiweiß mit 5 Gramm eines Whey-Proteins vergleiche, dann hat das im Grunde nichts miteinander zu tun. Die Umwandlungs-, die Utilisationsrate ist bei Whey-Protein viel, viel höher als bei Mandel oder Erbsen oder Lupinen oder was es auch immer für ein Eiweiß gibt. Das muss man wissen. Ja, wenn man beim nächsten Mal durchs Reformhaus läuft und dann denkt, naja, die pflanzlichen Proteine werden im Moment gehypt, teilweise auch ideologische Unterstützung. Diese Planetary Health Diet, über die wir schon mal gesprochen halten, die damit mit reinspielt, wo dann Wissenschaftler der sogenannten Eat Lancet Kommission sich mal zusammengesetzt haben und haben überlegt, okay, wie können wir denn in Zukunft einfach 10 oder 11 Milliarden Menschen ernähren? Und da ist man auf die Idee gekommen, das funktioniert dann über Monokulturen, pflanzliche Monokulturen besser, Punkt 1. Und Punkt 2, dadurch, dass es etwas klimaneutraler ist als die Produktion von tierischem Eiweiß, retten wir sozusagen auch noch das Klima. So. Und das wird jetzt ideologisch natürlich sehr stark angeschoben. Ich will das gar nicht bewerten, ne? Ich sage nur, das wird angeschoben, sodass man heute überall in den Werbungen, in den Mainstream-Medien eben sieht, dass das möglicherweise physiologische oder gesundheitliche Vorteile hat. Und was da in die Karten spielt, sind große Studien, die gezeigt haben, dass es durchaus ein Vorteil sein kann, wenn man zum Beispiel jetzt die Langlebigkeitsbrille aufsetzt, dass es dann vielleicht besser ist, pflanzliches Eiweiß statt tierisches Eiweiß zu konsumieren. Die Frage an der Stelle ist nur, Axel, was ist denn da die Ursache? Ja, also woran liegt das denn, dass wir durch pflanzliches Eiweiß offensichtlich, wenn man sich diese großen Studien anschaut, offensichtlich länger leben, als wenn wir vermehrt tierisches Eiweiß konsumieren? Vielleicht noch mal kurz zurück, also ganz bisschen zurückgespult zu diesem Nicht-Protein-Stickstoff, weil das vermutlich nicht mal in den Bachelor- und Masterstudiengängen Ernährungswissenschaft geschult wird. Ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass das da nicht geschult wird. Die sind zum Teil immens. Wenn wir jetzt denken, dass wir Proteine aus tierischen Quellen ersetzen können gegen Hülsenfrüchte, dann müssen wir wissen, dass in Hülsenfrüchten etwa 10 bis 60%, ich nenne das jetzt mal ganz flapsig, Proteinausschuss dabei ist. Proteinausschuss insofern, dass wir es A nicht aufnehmen und B, dass es eben nicht Protein-Stickstoffanteile sind. Wo kommen denn diese Nicht-Protein-Stickstoffanteile überhaupt her? Das sind dann zum Beispiel Nitrate, die wir in Pflanzen finden. Das sind Alkaloide, die wir in Pflanzen finden. Das sind Amide, die wir in Pflanzen finden. Das sind also pflanzliche Bestandteile. Wenn man sie verbrennt, kommt da entsprechend Stickstoff dabei raus. Aber es ist eben kein Eiweißstickstoff. Es ist nicht Eiweiß. Und da gibt es, je nachdem, was das für eine Quelle ist, also Ölsaaten bis zu 30%, Erbsen bis zu 25%, Getreide bis zu 25%. Nüsse, Samen bis zu 25% hängt von der Nuss und der Samenart ab. Aber wir können uns vielleicht an dieser Stelle merken, ein Großteil dessen, was auf der Verpackung als Eiweiß deklariert wurde, ist nicht Eiweiß, Stickstoff.
Könnte man denn jetzt zu dem Schluss kommen, dass ich, wenn ich jetzt sage, ich nehme ein Erbsenproteinpulver, dass ich einfach einen Löffel mehr nehme, dass ich das dadurch ausgleichen kann?
Ja, aber da haben wir noch ein weiteres Problem, was wir auch noch gar nicht hier thematisiert haben, ist nämlich die Aminosäurensequenz. Also inwieweit sind denn essentielle Aminosäuren, über die wir in der ersten Episode gesprochen haben, denn tatsächlich auch in den pflanzlichen Quellen enthalten? Diese sogenannte biologische Wertigkeit, also wie gut etwas in Körperprotein umgewandelt, utilisiert werden kann, hängt von der Aminosäurensequenz ab. Und die ist deutlich schlechter bei pflanzlichen Proteinen als bei tierischen Proteinen. Jetzt kann man auf die Idee kommen, naja, dann kombiniere ich eben verschiedene pflanzliche Eiweißquellen und baue dann sozusagen verschiedene zu einem kleinen Eiweißmenü zusammen. Das kann man machen, ja, weil ich sage mal, dem Dünndarm ist das relativ egal, wo, welche Quelle das ist. Am Ende kommen mir Aminosäuren da an und diese Aminosäuren werden dann über die Darmschleimhaut entsprechend in unseren Körperinneres aufgenommen. Und dann kann unsere Proteinbiosynthese anhand der Baupläne sich die entsprechenden Proteine zusammenbauen. Das ist auch richtig. Das ist möglich. Wir müssen dann halt sinnvoll kombinieren. Die Frage ist, die wir uns stellen müssen können, ist das denn im Leistungssport so sinnvoll? Ja, also müssen wir dann tonnenweise Pflanzen aufnehmen, um auf dieses wenigstens auf das Minimum zu kommen, ja, was ein Leistungssportler braucht, nicht der Otto Normalverbraucher, sondern ein Leistungssportler, damit er entsprechend auch regenerieren kann, je nach Sportart unterschiedlich. Klar, hatten wir in der ersten Episode schon darüber gesprochen, Ausdauer hat einen anderen Eiweißbedarf als jetzt zum Beispiel Tennis, hochexplosive Sportart oder Gewichtheben oder intensivere Belastungen, klar. Und da müssen wir uns als Ernährungsberater, Ernährungstherapeut dann natürlich immer fragen, ist das in diesem individuellen Fall tatsächlich so möglich? Also da sind wir an der Stelle, Axel, zu fragen, welche Brille hat man gerade auf? Ja, wir kämmen sozusagen immer alles über einen Kamm, aber man muss tatsächlich hinschauen, was ist denn mein Ziel? Wenn mein Ziel Langlebigkeit ist, da muss ich Eiweiße, Proteine ganz anders betrachten, als wenn mein Ziel Vitalität, Kraftaufbau, Testosteron, weißt du, diese typischen männlichen Merkmale. Ja, wenn das also mein Ziel ist und ich bin jetzt 25 und gehe jetzt steil und habe noch einen richtig hohen Testosteronwert, der ja im Alter auch mehr und mehr abfällt, dann müssen wir das individuell beleuchten.
Bevor wir, Jens, bevor wir jetzt nochmal zur Alterung und Longevity kommen, würde ich gerne nochmal eine Frage stellen. Und zwar, du hast jetzt auch gerade so über viel Protein, wir haben über Proteinpulver gesprochen, über tierische und auch pflanzliche Eiweiße oder Proteine. Und jetzt gibt es dir aber auch so Supplementhersteller, nicht nur Proteinpulver, sondern die bieten auch direkt Aminosäuren an. Was ist denn da jetzt besser? Sollte ich zum Beispiel eher ein Proteinpulver supplementieren oder sollte ich direkt zum Beispiel Aminosäuren supplementieren, wenn ich supplementiere?
Also die Utilisation ist meines Wissens bei beiden gleich, aber wir sparen uns natürlich ein bisschen die Verdauungsenergie. Wir können dadurch die Bauchspeicheldrüse ein bisschen entlasten, weil hohe Mengen an Protein, zum Beispiel durch tierische Nahrung, kann auch unsere Bauchspeicheldrüse überfordern. Das heißt, wir produzieren eben möglicherweise zu wenig Proteasen und damit produzieren wir dann natürlich eine Menge Stuhl. Ja, also Proteine im Stuhl, die wir eigentlich lieber in der Muskulatur hätten. Von daher ist ein wichtiges Kriterium auch immer die Aufnahmekapazität. Wie viel kann ich denn überhaupt an Aminosäuren aufnehmen aus einer bestimmten Quelle? Und wenn wir jetzt an Whey-Protein denken, an Casein-Protein oder es gibt andere Quellen, die dann hinter der Theke an den Fitnessstudios meistens zu bekommen sind oder in entsprechenden Supplemente-Shops. Dann stellt sich hier die Frage, wie gut wird das utilisiert? Und Whey-Protein hat zum Beispiel eine sehr, sehr hohe Utilisation, ja, also eine Umwandlung in körpereigenes Protein. Und deswegen wird Whey-Protein auch immer empfohlen, weil es ein sehr, sehr hochwertiges im Sinne der biologischen Wertigkeit Eiweiß ist. Casein auch. Casein hat wiederum zwei, drei andere Probleme. Da muss man auf die Eiweiße schauen. Nicht alle Eiweiße oder Proteine werden jetzt in körpereigenes Protein umgewandelt. Da gibt es eben auch allergische Proteine. Das ist dann eine ganz andere Kiste. Da müssten wir dann ins Immunsystem gehen. Denn es gibt Allergene, die bestehen auch aus Proteinen. Und die wollen wir natürlich möglichst nicht aufnehmen, sodass in der Regel eigentlich das Whey-Protein besser verträglich ist als das Casein-Protein. Wenn man will, kann man auch die einzelnen Aminosäuren schlucken. Aber wie gesagt, immer adaptiert an dem eigentlichen Bedarf. Und wenn ich jetzt auf der Couch sitze und nicht Tennis spiele, sondern Tennis schaue, dann macht das keinen Sinn, sich hier hohe Eiweißmengen reinzuschrauben, weil wir dann vielleicht in ein anderes Problem kommen, wo wir, wenn wir gleich über Langlebigkeit sprechen, das auch nochmal deutlich machen werden. Aber lass uns nochmal ganz kurz bei dem Thema der Verdaulichkeit bleiben.
Gerne, lass uns bei der Verdaulichkeit bleiben. Und zwar, wie werden denn die Proteine verdaut, beziehungsweise wie werden die im Körper verstoffwechselt?
Gute Frage, es sind eigentlich zwei Fragen, weil Verdauung und Stoffwechsel sind eigentlich zwei Paar Schuhe, ne? Verdauung ist die Aufnahme der Eiweiße im Darm und die Verstoffwechselung ist dann eben die Umsetzung dieser Aminosäuren im Körper. Und das ist ein entscheidendes Kriterium, weil wir hatten ja gerade gesagt, die Lebensmittelindustrie suggeriert uns eigentlich, dass das, was auf der Verpackung steht, auch eben 100% aufgenommen wird. Aber das ist eigentlich totaler Quatsch. Dafür hat die Ernährungswissenschaft bestimmte Bewertungssysteme entwickelt. Die biologische Wertigkeit war ein Bewertungssystem, ist allerdings auch eine ziemlich grobe Methode, weil es die Digestibility, also die Aufnahme überhaupt nicht berücksichtigt. Und da haben wir dann andere Systeme entwickelt, wie zum Beispiel das PDCAES-System. Also das Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. Und was macht dieser Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score? Der übersetzt auf Plattdeutsch ist der Aminosäurengehalt mal die Verdaulichkeit. Also auf der einen Seite, was ist in einem Lebensmittel enthalten? Und dann die Fragestellung, wie viel wird über die Verdauung letztendlich aufgenommen? Und da gibt es auch ganze Tabellen und Listen. Ist vielleicht auch schon wieder ein Stück weit überholt, weil es gibt seit einigen Jahren ein neueres System, das heißt das Digestible Indispensable Amino Acid Score. Das ist der DIAAS, Digestible Indispensable Amino Acid Score. Und hier geht es um die ileale Verdaulichkeit. Also im Ileum ist ein Teil vom Dünndarm. Wie gut wird letztendlich im Ileum dann das Eiweiß, beziehungsweise die Aminosäuren sind es dann ja im Dünndarm, dann tatsächlich aufgenommen? Das ist ein Bewertungsschema, das wurde von einer Organisation, nämlich die Food and Agriculture Organization, vor einigen Jahren initiiert. Und da geht es halt letztendlich um die Proteinqualität. Also nicht um die Quantität, wie viel nehme ich auf, sondern um die Qualität, wie viel wird überführt in das Gefäßsystem. Und wenn wir da mal uns Lebensmittellisten anschauen, dann, und das ist auch ganz spannend, ist Ziegenmilch die Nummer eins. Also Ziegenmilch wird am besten verdaut, besser als Kuhmilchprodukte, besser als andere Milchprodukte. Von daher wäre das vielleicht ein ganz guter Hinweis für alle, die eben hohe Mengen an Eiweiß auch aufnehmen müssen, weil sie eben so viel Zellzerstörung haben. Stichwort Sportler, Stichwort Bodybuilder, Kraftsportler etc.
Ja, auf jeden Fall da mal reingucken. In unserer Folge zu Milch hatten wir das mit der Ziegenmilch übrigens auch schon mal angemerkt. Von daher einfach kommen die Themen immer wieder. Einfach nochmal reinhören. Okay, bevor wir jetzt gleich nochmal zu Longevity und der Alterung kommen, Jens, eine letzte Frage dazu, was du gerade erwähnt hast. Dieser Index, dieser DIAAS, was verbirgt sich genau dahinter? Wir werden das natürlich in den Shownotes verlinken, aber erklär uns das nochmal kurz.
Ja, der ist relativ kompliziert. Also da
so hört das sich auch an.
sind wir schon ziemlich lange dabei, das für alle Lebensmittel so auszurechnen. Das ist auch noch nicht für alle Lebensmittel gemacht worden. Also die nackte Formel ist 100 Mal und dann wann war der Zähler war oben, der Nenner war unten. Ne? Im Zähler haben wir dann die Milligramm verdaulichen ilealen Aminosäuren, also die im Ileum verdaut werden können, 1 Gramm Testprotein im Vergleich, jetzt kommen wir zum Zähler, Milligramm verdauliches Eiweiß, also IAAA, ileale Aminosäuren, in 1 Gramm Referenzprotein. Also wie wir das vorhin gesagt haben, ne, bei Glucose und bei Eiweiß gibt es bestimmte Referenzen, die praktisch als 100% gesetzt werden. Und jetzt nehmen wir ein Testprotein und das vergleichen wir mit dieser Referenz. Vielleicht, um es plastisch zu machen, ein Beispiel. Man nimmt 1 Gramm Erbsenprotein, sucht sich eine Aminosäure dort raus, zum Beispiel Lysin, und sagt, okay, in 1 Gramm Erbsenprotein sind 60 Milligramm Lysin. Dann kann man mit einer bestimmten Methode, kann man das genau berechnen, nämlich die ileale Verdaulichkeit. Und kommt dann auf 75%. Und wenn man jetzt die 60 Milligramm mal die 75% nimmt, ja, 60 mal 0,75, dann kommt man auf eine tatsächlich verdaubare Menge von 45 Milligramm Lysin. Das heißt, wir nehmen mit 1 Gramm Erbsenprotein 60 Milligramm Lysin auf, aber in den Blutgefäßen kommen letztendlich nur 45 Milligramm Lysin an. Und das ist ja das entscheidende Kriterium. Wie viel kommt an? Und das muss man mit berücksichtigen, was im Grunde in der ganzen Lebensmittelindustrie überhaupt nicht berücksichtigt wird, weil wir einfach eins zu eins sagen, ja, das, was auf der Verpackung steht, das kommt auch im Körper an. Und das ist eigentlich völliger Quatsch.
Hört sich ein bisschen kompliziert an und für den Otto-Normalverbraucher so im Alltag wirklich noch nicht wirklich richtig umsetzbar, ist meine Meinung, ne? Also kannst, wenn du im Supermarkt stehst und dann auf einen Joghurt guckst und dir das im Kopf selber umrechnen musst, ist es wahrscheinlich sehr, sehr schwer, vor allen Dingen, weil du die ganzen Referenzwerte ja auch nicht immer direkt im Kopf hast, wenn du da auf die Verpackung schaust halt, ne?
Ja, aber vielleicht kann man sich unterm Strich merken, dass pflanzliches Eiweiß, auch durch diesen Protein-Stickstoffanteil, deutlich weniger Eiweiß letztendlich enthält, was aufgenommen werden kann, als das bei tierischen Produkten der Fall ist, wie zum Beispiel Whey oder Casein oder was auch immer. So, das heißt, man muss davon ausgehen, wenn man pflanzliches Eiweiß konsumiert, dass man vielleicht 40%, 30%, 40%, hängt von der Quelle ab, weniger Eiweiß aufnimmt, als wenn man das jetzt mit Fleisch zum Beispiel vergleichen würde. Ja, das muss man einfach wissen. Die Frage ist jetzt, hat das jetzt Nachteile, weil ich weniger Eiweiß aufnehme, oder hat das vielleicht nicht sogar Vorteile, weil ich weniger Eiweiß aufnehme? Spannende Frage.
Spannende Frage. Das heißt, dafür werden wir noch eine dritte Folge machen. Vielleicht. So, bevor wir jetzt aber zum Abschluss kommen, wollen wir doch noch mal auf Longevity gucken und auf die Alterung. Du hast es eben schon mal angedeutet, bei einem 25-Jährigen will ich eher vital sein, will ich halt auch, habe ich noch einen hohen Testosteronspiegel, wie will ich noch mal richtig steil gehen, auch sportlich, dann brauche ich wahrscheinlich mehr Eiweiß, gerade wenn ich Sport mache, wenn ich Spitzensport betreibe. So, und jetzt schauen wir aber mal, wie sieht's mit dem Alter aus und wie sieht's damit aus, wenn ich lange, lange leben will, lange vital bleiben will? Wo sind da Unterschiede, Jens?
Ja, wir müssen vermutlich über ein Thema sprechen. Ich sage das ganz vorsichtig, weil ich habe es in einem Kurs gesagt, da ging es eben um Longevity. Ich habe ein Jahr lang Ärzte ausgebildet im Bereich Longevity, dass wir die Geschichte der Proteine noch nicht zu Ende erzählt haben. Und du hast es richtigerweise gesagt, wahrscheinlich müssen wir noch eine dritte und vierte Folge machen, damit wir es auch immer besser verstehen. Wir tun so, als hätten wir alles schon verstanden, sonst wird es ja auch keine Forschung geben, wenn wir alles schon wüssten. So, und wenn wir jetzt die Brille der Langlebigkeit aufsetzen, also hier geht es nicht um Leistungssport, hier geht es nicht um 25 Jahre Testosteron, Muskulaturaufbau, und darum geht es jetzt mal nicht, sondern es geht darum, wir sind über 65 und wollen möglichst keine chronische Zivilisationserkrankung entwickeln, wir wollen keine Tumorbildung haben etc. So, wie stellt sich jetzt das Eiweißthema dar? Was machen wir? Wir gucken uns die Zonen an, wo es die ältesten Menschen gibt, nämlich die sogenannten Blue Zones. Die blauen Zonen heißen deswegen blaue Zonen, weil die Forscher, die damals geguckt haben, wo sind denn die ältesten Menschen oder wo leben die ältesten Menschen der Welt, haben das einfach mit blau eingekreist und dann hat man die blaue Zonen genannt, jetzt mal ganz flapsig gesagt. Und wenn man sich die blauen Zonen anguckt, zum Beispiel Okinawa, seitdem die Amerikaner dort eine Militäreinheit haben und McDonald's und Co. dort auch auf Okinawa ansässig sind, seitdem geht das auch zurück mit der Longevity. Aber wenn wir uns die Ursprungsbevölkerung anschauen und die Ernährung analysieren, was ja Wissenschaftler gemacht haben, dann sehen wir dort sehr viel plant-based diet. Also wir sehen sehr viel Pflanzenprotein, was gegessen wird, im Verhältnis zum tierischen Protein, also deutlich weniger tierische Quellen. Da werden zum Beispiel viel Bohnen, Linsen, Kichererbsen, Tofu, Vollkorn, Nüsse etc. gegessen. Auf Okinawa, interessant, bei den 100-Jährigen, ja, die essen nur 9-10% Protein. Das heißt, das würde umgerechnet bei 1800 Kilokalorien, bei einem 60 Kilogramm schweren Menschen, wären das etwa 40 bis 45 Gramm Protein. Da würde man hier sagen, das ist zu wenig. Ja? Wenn da ein Ernährungsmediziner eben die Blutwerte misst und das vielleicht auch am unteren Rand ist, ja, und jemand hat vielleicht ein Vitalitätsproblem, würde der Ernährungsmediziner sagen, da muss man mehr Eiweiß essen. Dann gibt sich das auch mit der entsprechenden Vitalität. Jetzt kommt der spannende Aspekt, ist, wenn man so wenig Eiweiß isst, dann muss man das ja kompensieren mit einer anderen Quelle. Also muss man entweder sehr viel Fett essen und man muss sehr viel Kohlenhydrate essen. Und wir sagen ja häufig weniger Kohlenhydrate, Low Carb und so weiter. Aber die auf Okinawa essen 80% Kohlenhydrate. Also müssen wir doch eigentlich zu den Ergebnissen kommen, wer langlebig sein will, der muss mehr Kohlenhydrate essen. Jetzt werden natürlich viele Zuhörer sagen, oh, der Fräse sagt hier mehr Kohlenhydrate, das kann doch alles gar nicht sein. Die Frage ist ja, wie sehen die Kohlenhydrate aus? Ja. Und hier gilt dann natürlich die Regel, umso mehr Ballaststoffe. Ballaststoffe, die haben wir mal ernährungswissenschaftlich einfach mal ein falsches Etikett draufgeschrieben, nämlich die Ballaststoffe sind kein Ballast, sondern die sorgen dafür, dass Kohlenhydrate aus dieser Quelle gar nicht erst aufgenommen werden in Form von Kohlenhydraten. Und das war natürlich vor 100.000 Jahren ein großer Nachteil, aber heute ein Riesenvorteil, weil wir einen Überkonsum haben an Nahrungsquellen, an Kohlenhydraten etc. So ist es heute besser, wenn wir mehr Ballaststoffe essen, dass eben weniger Zuckermoleküle in die Blutgefäße kommen und wir uns damit nicht überernähren und überfrachten mit Blutzucker, mit hohen Blutzuckerspitzen etc. Und da helfen uns zum Beispiel Süßkartoffeln, wenn man sie eben nicht in Form von Pommes, so wie wir das heute teilweise in unseren Restaurants auch sehen, sondern so wie sie traditionell hergestellt werden. Die haben da auch noch eine ganz spezielle Süßkartoffel. Das ist so eine lila Süßkartoffel und die ist eben sehr nährstoffreich. Die ist aber auch sehr ballaststoffreich. Und wenn man die jetzt nicht auskocht, dann werden auch diese Zuckermoleküle eben nicht frei, sodass Ballast sozusagen in Anführungsstrichen dafür sorgt, dass wenig dieser Kohlenhydrate aufgenommen werden und die Ballaststoffe dann auch noch günstig fürs Mikrobiom wirken. Das Mikrobiom dann letztendlich dafür sorgt, dass wir ja stabil im Körpergewicht bleiben, genauso viele Eiweiß aufnehmen, wie wir auch uns bewegen und die Menschen auf Okinawa. Und das kann man auch auf die anderen Blue Zones übertragen. Die bewegen sich jetzt nicht in Form eines Leistungssportlers, sondern die bewegen sich jeden Tag ein bisschen. Die sitzen auch viel, stehen wieder auf, arbeiten ein bisschen im Garten, gehen ein bisschen spazieren. In Sizilien, da gehen sie dann, nicht Sizilien, Sardinien. Sardinien gehen sie dann so ein bisschen die Alm hoch, haben da ein bisschen mit ihren Nutztieren zu tun, so über Tag. Ne? Die rauchen auch schon mal eine und die trinken auch schon mal ein Gläschen Rotwein zum Mittag. Aber sind offensichtlich sehr, sehr langlebig, weil sie sich eben auch ein paar Kilometer am Tag bewegen und nicht ständig essen, so wie wir das machen, also relativ wenig Mahlzeiten konsumieren, viele Kohlenhydrate in Form von Ballaststoffen konsumieren und gar nicht so hohe Eiweißmengen konsumieren. Und jetzt kommen wir zu diesem Paradoxon. Wollen wir Muskulatur aufbauen, brauchen wir Eiweiße. Wollen wir langlebig sein, brauchen wir weniger Eiweiße. Interessant, oder?
Ja, super interessant. Aber dabei ist es ja auch entscheidend, sind ja wahrscheinlich auch entscheidend die Lebensphasen, die man hat. Ne? Im jüngeren Alter, was du eben sagtest, wenn ich mit 25 nochmal so im Saft stehe und vielleicht auch im sportlichen Bereich Wettkämpfe mache oder in den Leistungssport gehe, dann brauche ich halt einfach diese Menge an Eiweiß. Noch eine Anmerkung zu Okinawa. Wir hatten ja auch mal so eine Langlebigkeitsfolge auch gemacht und da gibt es halt auch Untersuchungen, gerade was du sagst. Das Wichtige ist aber auch die Bewegung. Die bewegen sich halt viel und gerade, wir hatten das auch schon mal angesprochen, das Krafttraining, dieses Sitzen, Stehen, Sitzen. Also da gibt es Untersuchungen, dass auf Okinawa die Menschen halt bis zu 30 Mal am Tag sich hinsetzen, wieder aufstehen, aber nicht auf dem Stuhl, sondern die setzen sich an einen ganz flachen Tisch und sitzen in einer ganz, ganz flachen Hocke. Und diese Hocke ist für viele Menschen in unserer Zivilisation hier in der westlichen Welt schon fast gar nicht mehr erreichbar, ohne dass man die Füße also die Fersen nach oben nimmt. Also das ist eigentlich eine sehr natürliche Übung.
Das sieht man, Axel, wenn man zum Beispiel mal so vor Pfingsten auf einem großen Parkplatz steht, vor Supermärkten. Und man wirklich die Augen aufmacht, dann sieht man eben ganz viele Menschen, die kommen fast nicht mehr aus ihrem Auto.
Ja.
Und die sind nicht 80.
Das ist so.
Die sind in unserem Alter und die kommen da kaum noch raus. Ja, die kommen kaum noch hinter das Steuer weg, weil ne, so viel Körpermasse und teilweise liegen die auch im Auto. Ich weiß nicht, ob du das schon mal beobachtet hast, wenn du auf der Autobahn bist, wie viele Leute in ihrem Auto liegen. Ja. Weil sie halt einen großen Abstand zum Steuer, zum Steuer brauchen, ja, weil so viel Körpermasse einfach diesen Raum ausfüllt. Also das ist schon sehr, sehr, sehr bedenklich. Wollen wir jetzt aber gar nicht drüber diskutieren. Ich will noch mal drauf eingehen. Wir hatten ja viel über das Thema pflanzliches Protein versus tierisches Protein, ne, Utilisation etc. Wenn wir uns jetzt die großen Studien angucken, und es wird ja sehr stark pflanzliches Protein auch propagiert, pflanzliche Nahrung, mehr Plant-Based Diet etc., ja, nicht nur zur Klimarettung, sondern auch zur Rettung unserer Gesundheit. Und wir gucken uns jetzt die großen Studien an, zum Beispiel eine japanische Kohortenstudie oder die Harvard-Studie oder die NIH-Studie. Mit großen, großen Kohorten von 70.000, teilweise 400.000 Menschen über ein langes Follow-up. Das heißt über 10 Jahre, über 15 Jahre. Die Harvard-Studie ging sogar über 30 Jahre. Das heißt, 30 Jahre hat man diese Leute nachverfolgt. Dann sehen wir immer das Ergebnis in der Tendenz, ich will das jetzt nicht auf einzelne Prozentzahlen, aber dass das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das Risiko für Tumorerkrankungen, das Risiko für andere Zivilisationserkrankungen geringer ist, wenn man mehr Plant-Based Diet betreibt, wenn man mehr pflanzliche Proteine konsumiert im Vergleich zu tierischen Proteinen. Und das finde ich insofern spannend, weil was ist denn die Ursache? Ja, warum ist das denn tatsächlich so? Also im Ergebnis sehen wir das, im statistischen Ergebnis. Aber was ist jetzt die Ursache dafür, dass man mit äquivalent tierisches Protein auf pflanzliches Protein umstellt, dann langlebiger ist? Wir hatten die Diskussion. Also wir haben auch sehr kontrovers in diesem Longevity-Kurs darüber gesprochen. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass ich die Ursache wirklich kenne. Und deswegen sage ich auch, die Geschichte ist nicht zu Ende erzählt. Wir hatten ja auch in der ersten Episode lange darüber gesprochen, dass es den Nicht-Eiweiß-Stickstoffanteil gibt in pflanzlichen Proteinen. Und was passiert denn, wenn du weniger verdauliches Eiweiß konsumierst, weniger Utilisation stattfindet, also weniger Verdaulichkeit auf der einen Seite, aber auch weniger Umsetzung in körpereigenes Protein durch pflanzliche Proteinquellen? Was könnte denn dann an der Stelle der Vorteil sein? Das ist die spannende Frage. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel mal in Nagetierstudien reingehst und du siehst, weniger Kalorien essen bedeutet weniger Körpergröße, aber weniger krank und langlebiger. So, jetzt kann man nicht alles von Nagetieren auf Menschen übertragen, aber das wurde auch bei anderen höheren Spezies, wurde das auch nachgewiesen. Und es gibt einen sehr berühmten Fastenforscher und Langlebigkeitsforscher, das ist der Herr Walter Longo. Und Walter Longo hat mal den schönen Satz gesagt: Ich kenne keine Bevölkerungsgruppe mit langer Lebensdauer, die auf hohe Protein- und Fettzufuhr gesetzt hat. Wenn wir weniger utilisierbares Eiweiß aus pflanzlichen Quellen aufnehmen, können wir natürlich auf der einen Seite in Gefahr laufen, dass wenn wir uns viel bewegen und intensiv bewegen, dass wir dann nicht ausreichend Eiweiß aufnehmen, aufgrund dieser Nicht-Eiweiß-Stickstoff-Problematik. Auf der anderen Seite, wenn wir uns moderat bewegen und mit zunehmendem Alter, denken wir mal an 80, da gehen wir spazieren, da fahren wir vielleicht mit ein bisschen mit dem Fahrrad, da machen wir ja nichts wirklich mehr intensiv. Wir beide schon, aber normalerweise macht man das nicht mehr. Dann hast du natürlich auch weniger Antrieb auf Wachstumsprozesse. Es wird also zum Beispiel weniger IGF-1 produziert, insulinähnlichen Wachstumsfaktor. Es entstehen insgesamt weniger Wachstumsfaktoren und dadurch, weil ich ja im Alter auch nicht mehr so wahnsinnig viel Wachstum brauche, wir sagen doch auf der einen Seite, man soll mit zunehmendem Alter mehr Eiweiß aufnehmen. Aber wenn wir uns jetzt die Blue Zones anschauen, dann passiert genau das Gegenteil. Die essen weniger Eiweiß und leben dafür länger. Das heißt, das passt nicht. Das passt einfach nicht zusammen. Ja? So, und wo ist jetzt die Ursache dafür, für dieses sogenannte Paradoxon? Aus meiner Sicht, ich will nicht sagen, dass ich recht habe, aber ich glaube, dass ich recht habe. Aus meiner Sicht liegt es daran, dass dadurch, dass wir sehr wenig verfügbares Eiweiß aufnehmen, dadurch eben dieses ständige Wachstum über bestimmte Mediatoren in unseren Körperzellen, da müssten wir jetzt über mTOR und so weiter sprechen, das machen wir jetzt hier nicht, wir sozusagen nicht Gewebe ständig anregen zu wachsen, sondern nur auf einem sehr low level, wodurch wir unsere Spaziergänge, unser ständiges Aufstehen, was du gerade erwähnt hast, ne, hinsetzen, aufstehen, dass wir diese kleine Menge an Bewegung immer wieder über Eiweiß ausgleichen. Und meiner Meinung nach ist das der große Vorteil von pflanzlichen Eiweißquellen, dass wir erst gar nicht so viel Eiweiß aufnehmen. Das wäre für den Bodybuilder, für den Leistungssportler, für den 25-jährigen Hengst, der da richtig steil geht, für den wäre das ein Nachteil. Bedeutet, und dann sind wir am Schluss dieser Sendung, es bedeutet, wir müssen uns die individuelle Situation des Menschen anschauen. In welcher Lebensperiode steckt man? Ist man jetzt im Wachstum, 16 Jahre? Ist man 25? Ist man 35? Ja, da wo der Fußballer so langsam an das Ende seiner Karriere denkt, dann ist das eine andere Situation, als wenn ich 60, 75 oder 90 Jahre alt bin. Ja? So, und da müssen wir meiner Meinung nach, und das sind jetzt meine letzten Worte, müssen wir meiner Meinung nach weg von diesen Pauschalangaben. Das bringt niemanden irgendetwas, sondern wir müssen in die individuelle Situation, wir müssen uns jede Situation genau anschauen, wir müssen uns anschauen, welche Lebensperiode auf der einen Seite, aber auch wie viel Bewegung und welche Bewegung in welcher Lebensperiode. Es ist nun mal ein Unterschied, ob ich Schach spiele oder ob ich Leichtathletik betreibe. Und es gibt ja auch bei Senioren Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Ja, ich weiß nicht, ob du mal den 100-Meter-Lauf eines 100-Jährigen angeschaut hast. Ja, das sieht nicht besonders schnell aus. Ja, wir würden sagen, das ist Zeitlupe, aber für diesen 100-Jährigen ist das maximal schnell. Und wenn du dir die Weltrekorde anschaust, der Weltrekord im 100-Meter-Lauf bei den 100-Jährigen liegt meines Wissens bei 21 Sekunden. Also etwa die doppelte Zeit eines normalen Sprinters, aber für diesen 100-jährigen Sportler maximal schnell. Und wenn er sich maximal schnell bewegt, hat er einen anderen Eiweißbedarf als jemand, der mit 100 Jahren auf dem Sofa sitzt und Netflix guckt.
Danke, Jens, dafür. Ihr seht, es ist halt sehr, sehr vielschichtig, das Thema. Und man sieht, der Jens ist da voll drin im Thema, auch was Longevity angeht. Wir sind da ein bisschen tiefer eingetaucht jetzt in unserer zweiten Folge. Und was kann man so zusammenfassend sagen? Der Jens hat es eben schon erwähnt. Einfach schauen, in jeder Lebensphase hat man einen anderen Bedarf. Man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Und die Qualität der Proteine ist halt auch ein Punkt. Und von daher immer mal reinschauen und das individuell ausgleichen oder individuell einfach verstehen. Jens, vielen Dank an dieser Stelle für deine wirklich großartige Expertise. Vielen, vielen Dank euch da draußen wieder fürs Zuhören. Wenn ihr die erste Episode nicht gehört habt, hört noch mal rein. Da gibt es noch mal viel zu den Basics. Danke nochmal an der Stelle an euch da draußen wieder fürs Zuhören und wie immer bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Ciao, ciao.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.